dass wir hier auf der Erde in Zelten leben, also dass uns hier diese feste Heimat nicht gegeben ist. Nun, das ist uns im Grunde ja auf den Leib geschrieben. Deswegen sind wir ja auch der Vergänglichkeit unterworfen. Deswegen sind wir eingebaut in diese Welt der Zeitlichkeit, des Alterns und des Gebrechlichwerdens bis hin zum Tod. Auch wenn das von den Menschen heute immer wieder verdrängt und geleugnet wird, es ist eine Tatsache. Man kann bei jedem Kind, das geboren wird, sagen, mit einer festen Gewissheit wird dieser Mensch einmal sterben. Das ist eine Zukunftsprognose, die klar ist und die uns vor Augen führt, dass wir Menschen Pilger und Fremdlinge in dieser Welt sind. Und deswegen ist in uns eine Sehnsucht, die irdisch nie erfüllt werden kann und die dann sozusagen unterfüttert und getragen wird durch die Verheißung Gottes. Abraham bekommt also die Zusage, dass er der Vater einer großen Generation werden würde und dass von ihm eine Zeugungskraft ausgehen würde, die ausreicht, um eine Nachkommenschaft zu zeugen, die zahlreicher ist als die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Und gerade darin sieht er eine besondere Erfüllung aller Sehnsüchte auch nach Selbstverwirklichung. Denn darin verwirklicht sich das Leben eines Menschen, dass er nicht für sich allein lebt. In der Enzyklika Lumen Fidei wird das genannt eine Erinnerung an die Zukunft. Das heißt, die Zukunft ist zwar noch nicht vollendet sichtbar, aber der Herr gibt seine Verheißung und auf diese Verheißung dürfen wir uns immer wieder stellen. Wir dürfen uns immer wieder an diese Zukunft, die bereits in den Augen Gottes Wirklichkeit ist, eigentlich in den Augen Gottes schon vollendet ist, auf diese dürfen wir uns erinnernd stützen. Erinnerung an die Zukunft klingt wie ein Paradox, aber in der Welt Gottes ist es schlüssig. Glaube bedeutet deswegen auch immer so etwas wie Gehorsam. Ich lasse mich auf den ein, den ich nicht begreife. Denken wir noch einmal an diese Stelle im Lukas-Evangelium Kapitel 5, wo Petrus den Auftrag bekommt, nachdem die Sonne bereits hoch am Himmel steht und die Fischer die ganze Nacht vergebens gearbeitet haben und ihre schwieligen Hände vorzeigen und die leeren Netze. Und nun fahrt hinaus und werft eure Netze aus. Und Petrus gehorcht. Nicht, weil Jesus einen größeren Sachverstand hatte als Fischersmann etwa, sondern weil er in seiner Vollmacht, die Petrus aus den Augen Jesu gewissermaßen herauslesen konnte, etwas sagte, auf das er sich verlassen konnte. Weil du es sagst. Deswegen tut er das. Das heißt, im Glauben ist immer auch so etwas da wie ein blinder Fleck im Auge. Ich sehe nicht alles, was er sieht. Ich verlasse mich auf die Sicht dessen, der den Überblick hat. Eben auf die Sicht Gottes. Deswegen wird auch Gott genannt im Griechischen Theos, der Sehende. Und auf diese Sicht Gottes, der also den großen Überblick hat, verlässt sich der Glaubende. Und dieses sich verlassen können auf ihn hat auch seine Fundamentierung darin, dass ich weiß, dass ich von ihm geliebt bin. Und dieses Geliebtsein schafft ein Vertrauensverhältnis von Herz zu Herz. Noch einmal, Glauben bezieht sich nicht so sehr auf eine Sache, sondern auf eine Person und ist etwas zutiefst Dialogisches. Aber der Gehorsam, der Glaubensgehorsam, hat immer, wie gesagt, auch seinen Grund darin, dass ich etwas nicht sehe, sondern einen blinden Fleck im Auge habe, wie es auch der heilige Petrus hatte und sich ganz auf die Sicht des Herrn verlässt. Glaube bedeutet weiterhin, dass das Wort, das sonst bei uns Menschen so flüchtig ist und vergänglich ist, bei Gott absolut verlässlich und felsenfest ist, weil es von ihm kommt. Er ist wirklich ein gangbarer Weg, das Unerschütterlichste, was es geben kann. Deswegen hat Jesus ja seine berühmte Bergpredigt, die sich über die Kapitel 5 bis 7 bei Matthäus erstreckt, beendet mit den Worten: Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, gleicht einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Da können die Winde kommen, die stärksten Stürme, und dann können die Fluten heranströmen. Sie werden das Haus nicht zum Wanken bringen und nicht zum Einsturz bringen. Dieses Bild bezeugt uns die Verlässlichkeit der Verheißungen Gottes, deren Sicherheit uns durch ihn selbst verbürgt ist. Die Enzyklika Lumen Fidei weist darauf hin, dass Glauben im Hebräischen heißt Emunah. Und dieses Wort Emunah bedeutet zweierlei. Einerseits die Treue Gottes und andererseits das Vertrauen des Menschen. Also beide müssen einander ergänzen. Die Treue Gottes, die uns zugesagt ist, und das Vertrauen des Menschen, das sich Gott entgegenstreckt. Beide ergänzen sich zu einer wunderbaren Einheit, wobei das Letztere immer das Fragwürdige bleibt. Das Erstere ist uns garantiert. Ich erinnere mich an eine kleine Episode aus dem Leben eines jüdischen Rabbi zur Zeit der Chassidim. Martin Buber hat uns diese Geschichte überliefert, wie ein Rabbi am Sabbat in die Synagoge geht. Er hat in seiner Gemeinde viele Arme. Es ist eine Hungersnot im Land. Und er möchte gerne erreichen, dass die, die besitzend sind, die Reichen, den Armen etwas von ihrem Reichtum abgeben, damit sie überleben können. Und dann bittet er seine Frau, ihn doch betend zu begleiten, damit seine Predigt und seine Verkündigung Erfolg habe in der Gemeinde. Und dann kommt er nach dem Gottesdienst zurück und die Frau sagt: Nun, hast du etwas erreicht? Und der Rabbi sagt: Ja, die Hälfte ist gesichert. Die Armen sind bereit zu empfangen. Die andere Hälfte ist noch nicht gesichert, ob die Reichen auch bereit sind zu geben. Und so können wir auch sagen, was den Glauben betrifft, ist die eine Hälfte gesichert, die Verheißung Gottes steht. Auf die Treue Gottes kann ich mich verlassen. Die eine Hälfte ist gesichert. Die andere Hälfte aber, ob ich ihm vertraue, ob ich bereit bin, auf seine Verheißungen alles zu geben, mich selber zu geben, wie er es ja auch für mich getan hat, das ist eine fragwürdige Größe und die muss immer wieder auch von mir hinterfragt werden. Ist mein Glaube schon so fest? Und Sie wissen ja, wie Jesus den Glauben der Jünger immer wieder in Frage stellt und sagt: Ihr Kleingläubigen, oder wenn er sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein kleines Senfkörnlein, dann könntet ihr zu einem Baum sagen: Entwurzele dich und pflanz dich ins Meer, oder ein Berg würde sich versetzen durch euren Glauben. Aber euer Glaube ist ja noch so klein. Im Griechischen gibt es ein Wort pistos für das Wort Glauben, das wiederum genau dasselbe meint: von Seiten Gottes die Treue, von Seiten des Menschen das Vertrauen und die Gläubigkeit. Dasselbe auch im Lateinischen, das Wort fidelis meint beides: Gottes Treue und Zuverlässigkeit und das Vertrauen des Menschen Gott gegenüber. Und zunächst, so haben wir das aus den Verheißungen an Abraham gehört, knüpft Gott seine Verheißung an einem Punkt an, der sich im Leben des Menschen immer als hoffnungsvoll erwiesen hat, nämlich Elternschaft und Nachkommenschaft. Wir wissen ja, dass auch eine Mutter, die ein Kind erwartet, so beschrieben wird, eine Frau, die guter Hoffnung ist. Daran knüpft also Gott an diese hoffnungsvolle Situation des Menschen, der in der Elternschaft und in der Nachkommenschaft seine Verwirklichung findet. Und der Schöpfer Gott, der aus dem Nichts ins Dasein rufen kann, kann auch den erstorbenen Leib und den erstorbenen Mutterschoß zu einer Quelle des Lebens machen. Das ist wieder die berühmte Grenzsituation, von der ich gestern schon gesprochen habe, wo der Mensch an seine intellektuelle oder physische oder psychische Grenze kommt. Dort beginnt eigentlich erst Gott mit seiner großen Vollmacht. Denken wir an ein Bild, das uns ja im Evangelium auch gegeben wird, wo Jesus dem Petrus befiehlt, zu ihm über das Wasser zu kommen. In dem Moment, wo er über den Rand des Bootes steigt und seinen Fuß auf das Wasser setzt, verlässt er die menschliche Berechenbarkeit. Und es gibt ein russisches Sprichwort oder eine russische Erkenntnis, die sagt, was ist eigentlich die Existenz des wahren Christen? Im Boot der Sicherheit zu bleiben oder über den Rand des Bootes hinauszusteigen auf das Wasser? Und das Ergebnis, der Christ ist eigentlich der, der immer jenseits der Berechenbarkeit sozusagen über das Wasser geht. Wir haben ein Bild aus der Offenbarung vom gläsernen Meer. Dann auf einmal bekommt das, was in den Augen des Menschen keine Sicherheit mehr verbürgen kann, in den Augen Gottes und durch seine Kraft eine Sicherheit, dass sie ein Fundament zum Gehen ist und zum Stehen. Glauben erzeugt wiederum Glauben. Das ist ja auch in dieser Verheißung an Abraham mit drin, dass ihm gesagt wird, du wirst Vater einer großen Generation werden. Und das ist an erster Stelle eben nicht physisch gemeint, sondern spirituell. Vater im Glauben sollte er werden. Für viele Menschen bis zu unserer Generation heute. Mit ihm macht Gott gewissermaßen, wie wir eben ja auch gehört haben in dem Hebräerbrief, mit ihm macht er einen neuen Anfang. So wie mit Adam ein neuer Anfang in diese Welt kam, so auch durch Abraham und durch Maria. Nun wirkt der Glaube gewissermaßen genetisch weiter durch die Generation. Man kann auch sagen, es gibt auch das Gegenteil davon, nämlich auch die Sünde wirkt genetisch weiter durch die Generationen von Adam und Eva her. Wir nennen das ja die Erbsünde. Es gibt also einen dunklen Strang, der sich genetisch fortpflanzt von den ersten Menschen bis zur heutigen Generation. Es gibt einen hellen Strang der Verheißung Gottes und des Glaubens des Menschen, der sich durch die Generationen hindurch weiter fortsetzt und zum Beispiel in den Armen Israels, in denen, die den Verheißungen Gottes getraut haben, wie sie zum Beispiel in Simeon und Hanna uns gegeben sind, in den großen Gestalten hin bis zu Maria und darüber hinaus. Dort überall ist dieser helle Strang da, der sich fortsetzt bis in unsere Zeit hinein. Also diese genetische Wirksamkeit des Bösen und des Guten. Hier wird auch die Versuchung des Unglaubens geschildert, die der Papst in seiner Enzyklika nennt den Götzendienst. Wenn man nicht dem wahren Gott vertraut, sondern sich den Götzen hingibt. In der Heiligen Schrift wird das immer im Bild des Ehebruchs geschildert, wie wir das gestern schon in der Betrachtung in der Heiligen Messe gehört haben. Denn Gott hat sich ja mit dem Menschen verbündet wie ein Mann mit seiner Frau. Und er hat sich so an das Schicksal des Menschen geknüpft, dass er das Wohl und Wehe des Menschen sich zu eigen gemacht hat. Und so kommen immer wieder solche Bilder in der Heiligen Schrift auf, wie im Buch Hosea, wo der Prophet aufgefordert wird, zeichenhaft vor dem Volk eine Dirne zur Frau zu nehmen, um zu zeigen, so bist du zur Dirne geworden vor Gott, und Gott ist der Gott der Treue, der mit ewiger Liebe dich geliebt hat bis zum heutigen Tag. Und so heißt es schon im ersten Kapitel bei Hosea, das Land hat den Herrn verlassen und ist zur Dirne geworden. Der Papst, sicherlich ist es Papst Benedikt, der ja den Großteil der Enzyklika Lumen Fidei uns geschenkt hat, zitiert die Worte, mit denen der Rabbiner von Kotzk den Götzendienst definiert. Wenn ein Mensch ein Gesicht macht vor einem Gesicht, das kein Gesicht ist, das ist Götzendienst. Was soll das heißen? Ein Gesicht machen vor einem Gesicht, das kein Gesicht ist. Das heißt, wenn man eine Sache, ein Geschöpf zur Person erklärt und sich ihm dieser Sache gegenüber so verhält, als wäre es eine Person, dass man sein Herz daran hängt und das ganze Glück seines Lebens von etwas abhängig macht, das nicht Gott ist. Dann ist das Götzendienst. Also man bleibt in der Vordergründigkeit stehen. Primitiv gesagt, man betet Sonne, Mond und Sterne an. Aber heute hat der Götzendienst ja viele, viele Gesichter in allen möglichen Formen des Materialismus, der Gott leugnet oder ihn nur theoretisch bejaht, aber praktisch nicht mehr ernst nimmt. Es ist ja die große Tragik in unserer Gesellschaft heute, die schon ein Professor Ratzinger, Josef Ratzinger, später Benedikt XVI., im Jahre 1958 beschrieben hat in einem Aufsatz, der in der Zeitschrift Hochland erschienen ist, über das neue Heidentum und die Kirche. So heißt dieser Aufsatz überschrieben. Und da beschreibt er schon damals, man kann fast sagen mit prophetischer Schau, den Einbruch der heidnischen Gesinnung in die Kirche so stark, dass also nur noch die äußere Form des Glaubens übrig bleibt, die Gesinnung und Lebensweise der Menschen aber den Heiden entspricht. Und er sagt, früher in der Urzeit war die Kirche aus den Heiden. Das waren die, die sich aus dem Heidentum bekehrt haben und dann Christen geworden sind, und zwar mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit voller Hingabe. Und heute, sagt er, sind wir die Kirche der Heiden geworden. Dass ein Großteil der Gesinnung der Menschen, die noch die Form des Kirchlichen bewahrt haben, aber im Grunde schon total gottlos geworden ist. Seien wir mal ganz ehrlich, wir entdecken diese Art von Heidentum auch ein Stück in uns selber. Denken Sie mal zum Beispiel daran, welche ungeheure Ranghöhe heute der Gesundheitskult des Menschen hat und was man alles daran hängt, um nur das irdische Leben zu bewahren. Ich habe da so meine großen Anfragen, zum Beispiel auch an das Thema Organspende. Natürlich ist es gut, wenn ein Mensch etwas einem anderen mitteilt und gibt, was ihn am Leben erhalten kann, wie bei einer Bluttransfusion zum Beispiel. Aber wenn man sieht, welche Formen das annehmen kann, dass einer sterben muss, damit ich leben kann, und damit ich mein bisschen armseliges Leben hier auf der Erde verlängern kann, da würde ich doch eher sagen, vom Glauben her, gib deinem Leben nicht mehr Quantität, sondern mehr Qualität. Die Quantität ist die Quantität der Zeit. Und was nützt es, wenn ich 90 Jahre alt werde und habe am Leben vorbeigelebt? Da möchte ich lieber wie die heilige Elisabeth von Thüringen mit 24 Jahren sterben und ein vollendetes Leben vorweisen können, obwohl sie in den Augen derer, die an Gott nicht glauben, idiotisch war, verrückt war. Wie kann man so für andere sich ausgeben, dass am Schluss für einem selbst nichts mehr übrig bleibt? Aber der moderne Götzendienst sieht den Menschen im Mittelpunkt. Und jeder Mensch ist sich da selbst der Nächste. Ich möchte leben, und wenn der andere drauf geht, dann kriege ich wenigstens noch seine Lunge oder seine Leber und sein Herz implantiert. Halte ich für eine ganz fragwürdige Sache. Und was daraus für ein Geschäft gemacht wird in unserer Gesellschaft, ist widerlich. Und Sie wissen, dass auch die Diskussion um die Grenze des Todes und den Eintritt des Todes noch nicht ausdiskutiert ist. Wann ist der Mensch wirklich tot? Und was ist eigentlich wirklich Leben? Also wie gesagt, da gibt es heute Götzendienste in verschiedenster Form und einer davon ist der Gesundheitskult. In Lumen Gentium wird gesagt, der Götze ist im Grunde nur ein Vorwand, um sich selbst ins Zentrum zu setzen. Der Mensch also lebt in einem falschen Weltbild, das korrigiert werden muss. Ich habe ja schon einmal erwähnt, im Altertum bis hin ins erste christliche Jahrhundert war die Erde eine Scheibe. Bis dann Ptolemäus kam, der ägyptische Astronom, und diese wunderbare Erkenntnis hat, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Sonne sich um die Erde dreht. Bis dann im späten Mittelalter Kopernikus und Galilei kamen und festgestellt haben, die Erde ist zwar eine Kugel, aber nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und damit wurde das Weltbild wieder einmal ein Stück zurechtgerückt. Und genau das ist es, was wir mit dem falschen Gottesdienst etwa so beschreiben können. Der Mensch, die Erde, das Zentrum, und selbst wenn es Gott gibt, hat er sich um den Menschen zu drehen, damit es dem Menschen gut geht. Und viele unserer Bittgebete kommen aus diesem geozentrischen Weltbild. Ich bin die Mitte, lieber Gott, hilf mir. Hilf mir dazu, hilf mir dazu, hilf mir dazu und gib mir die Kraft, das zu tun und lass mich das bestehen und erfülle mir diesen Wunsch und jenen Wunsch. So ungefähr wird Gott der Erfüller unserer Wünsche und der Lückenbüßer für irgendwelche Fähigkeiten, die mir abgehen. Das ist das geozentrische, falsche Weltbild. Das richtige Weltbild nimmt Gott zum Mittelpunkt. Und ich bin eben nicht mehr die Mitte, sondern ich frage nach seinem Willen. Herr, was willst du, dass ich tue? Schauen Sie mal, wie Jesus hin und her gerissen war zwischen diesen beiden Weltbildern, dem Götzendienst des eigenen Ich und der Erfüllung des Willens des Vaters. Am Ölberg wird es ja besonders deutlich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagt der Egozentriker, der Mensch, der das Leben bewahren will hier auf der Erde. Lass deinen Willen geschehen und nicht meinen, sagt der, der das neue Weltbild in diese Welt hineingetragen hat, der Gottmensch Jesus Christus, der uns Menschen sozusagen hineinführen will in diese Neuheit, in dieses Bekehrtsein von den falschen Götzen weg zum wahren Gott. In dieser Zerreißprobe stehen wir doch immer drin, immer. Überprüfen Sie einmal Ihr persönliches, privates Beten, da werden Sie immer wieder feststellen, da ist noch sehr viel Geozentrik oder Egozentrik da, dass ich Gott sozusagen als Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche missbrauchen möchte, aber viel zu wenig mein Glück darin suche, dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe. Ich sage noch einmal, darin ist auch mein Glück begründet. Es ist nicht nur so, dass ich dem Herrn den Weihrauch spende und selber zugrunde gehe. Die heilige Therese von Lisieux hat das ja in ein wunderbares Bild gekleidet, das uns zunächst einmal ein bisschen erschrecken lässt. Nämlich, sie sagt, ich möchte in der Hand Jesu wie ein Spielball sein. Und wenn Jesus mich ein wenig gebraucht und seine Freude an mir hat, dann soll es für mich die Erfüllung meines Daseins sein. Und selbst wenn er wie ein mutwilliges Kind, das einen Ball zersticht und dann achtlos in die Ecke wirft, um diesen Ball nicht mehr zu gebrauchen, wenn selbst Jesus so mit mir umginge, da wäre es mir eine Freude, ihm wenigstens eine Zeit lang einen Gefallen getan zu haben und ihm zur Freude gelebt zu haben. Dass aber Gott mit uns nicht so umgeht, wie das hier im Bild des mutwilligen Kindes geschildert wird, das war auch der heiligen Therese von Lisieux klar. Denn Gott will uns nicht einfach achtlos beiseite tun und wir Menschen sind nicht ein Spielball in der Hand Gottes, sondern wir sind seine Partner. Er hat uns ja, wie im Bild von der Ehe, in dem Bund es gesagt wird, er hat uns erwählt, um ihm ebenbürtig zu sein. Mit ewiger Liebe hat er uns geliebt. Und deswegen können wir uns ihm vorbehaltlos anvertrauen. Und deswegen hat Jesus uns auch das Gebet gelehrt, das uns vom Götzendienst wegführt zur wahren Gottesverehrung. Dein Reich, dein Name, dein Wille. Der erste Johannesbrief endet mit dem 21. Vers des 5. Kapitels. Der letzte Satz heißt, meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. Punkt. Keine Unterschrift, kein weiterer Satz, kein Kommentar. Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. Im Vers zuvor heißt es, Christus ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Und damit wird das Weltbild zurechtgerückt. Die falschen Götzen setzen den Menschen in den Mittelpunkt und sind nur Projektionsfiguren des Menschen. Ich habe das ja schon einmal geschildert. Der ganze Götterhimmel der Griechen und Römer bestand aus Projektionsfiguren des Menschen. Deswegen ging es im Himmel genauso turbulent zu, auf höherer Ebene wie auf der Erde, auf der unteren Ebene. Die Götter waren missgünstig, waren launig, haben ihre Macht missbraucht, haben sich mutwillig ausgelassen aneinander und an den Menschen, haben Rache aneinander geübt und waren in Parteiungen zerstritten. Das alles finden Sie im Götterhimmel der Griechen. Können Sie den alten Homer lesen, da geht schon im Himmel turbulent zu. Das sind alles Projektionsfiguren aus der menschlichen Erfahrungswelt auf eine höhere Ebene versetzt und das nennt man dann Götter. Aber diese Götter sind armselig. Es gibt sogar heute noch auf der Erde Menschen, die sich als Götter verehren lassen. Ich denke zum Beispiel an den Diktator von Nordkorea. Aber es gibt auch andere, die sich wie Götter fühlen, weil sie durch irgendwelche Künste und durch irgendwelche Fähigkeiten zu solchem Glanz und Ruhm gelangt sind, dass sie die Maßstäbe für das Irdische und für ihr eigenes Leben verloren haben. Ja, es gibt sogar Menschen, die mit der Heiligen Schrift, der Bibel, dem Wort Gottes, umgehen wie mit einem Götzen. Unglaublich, aber wahr. Was bedeutet das? Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, den berühmten evangelischen Theologen. Der hat einmal auf einem Kongress in der Schweiz gesagt, wir begehen sehr oft den großen Fehler, dass wir die Heilige Schrift nicht gegen uns lesen, sondern für uns lesen. Wir suchen uns also aus der Heiligen Schrift nur das heraus, was uns bestätigt. Wir lassen aber das Wort Gottes nicht so an uns heran, dass es uns richtet und uns einen Spiegel vorhält und uns zeigt, wie wir sind, obwohl wir doch von Gott ganz anders gewollt sind. Und so kann ich mit der Heiligen Schrift umgehen wie mit einem Götzen, indem ich die Heilige Schrift mir gefällig mache, mir gefügig mache. Ich suche mir die Rosinen raus und diese Verse und diese Worte aus der Heiligen Schrift, die mich bestätigen, geben mir dazu Anlass, mich nicht bekehren zu brauchen. Ich kann derselbe bleiben, der ich bin. Damit mache ich die Heilige Schrift wirklich zu einem Götzen. Die Heilige Schrift wird dann erst wirklich lebendiges Wort Gottes, wenn ich den Heiligen Geist mir so ins Herz sprechen kann, dass er sprechen lassen kann, dass er mein Herz auch wirklich verwandeln kann, dass mein Leben sich verwandelt, dass ich immer wieder zur Umkehr gerufen werde, dass ich bereit bin, mich immer wieder von Gott neu in Frage stellen zu lassen, von ihm kritisieren, also beurteilen zu lassen. Dann wird die Heilige Schrift für mich eine spannende Lektüre und für Wort eine lebendige Gotteserfahrung. Der Mensch, so heißt es in der Enzyklika Lumen Fidei, verliert sich in der Vielzahl seiner Wünsche. Es gibt ja dieses Wort, kaum ist der Wunsch erfüllt, bringt er schon wieder Junge hervor und immer wieder neue Wünsche sind es, die unser Leben unruhig machen. Also die Vielzahl der Wünsche, deshalb, so heißt es in der Enzyklika, ist der Götzendienst immer eine Form von Polytheismus, eine Vielgötterei. Nicht ein Weg, sondern viele Wege sollen zum Glück führen. Und der Mensch verirrt sich schließlich in einem Labyrinth von irgendwelchen Wegen, die nicht der Weg zum Leben sind. Und das ist das Problem sicherlich, dass wir auch so ein Stück kennen, dass man den Glauben nicht mehr gründet auf die Wahrheit, sondern den Glauben zu einem bloßen Subjektivismus macht. Der eine hält das für richtig, der andere hält jenes für richtig. Oder ich richte mich nach dem gesellschaftlichen Trend, was gerade Mode ist, und lasse einmal die prozentuale Übermächtigkeit dessen, was die meisten Leute tun, sozusagen zur Norm meines Handelns werden. Denken Sie wieder an diese Befragung um das Thema Ehe, Familie und Sexualität im Bistum Köln, wo 70% der Katholiken nicht mehr mit der christlichen Ehemoral und Sexualmoral übereinstimmen, sodass man zu dem Ergebnis kommt, also muss die Kirche doch einen falschen Weg eingeschlagen haben, wenn die Mehrzahl diesen Weg nicht mehr mitgeht. Das heißt, sie wird nicht mehr an eine absolute Wahrheit geglaubt, sondern an das, was die Mehrzahl tut. Und jeder hat für sich seinen eigenen Weg, den er damit begründet, dass er sagt, ich kann das verantworten und ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Was dann aber das Gewissen des Einzelnen ist, wenn Sie einmal danach fragen, ist dann nur noch ein Stück Subjektivismus, ohne orientiert zu sein an einer festen Ordnung, die von außen mir vorgegeben ist. Und wir haben das schon in Lumen Fidei gehört, das Licht muss von außen kommen. Ich selber kann das Licht nicht hervorbringen. Das Auge des Menschen ist komplementär zum Licht. Wenn das Licht nicht von außen kommt, bleibe ich in der Finsternis und das Auge ist nutzlos. Der Mensch ist also auf Gott hin geschaffen, aber Gott ist für mich eine objektive, absolute Größe. Und er will mich hineinholen in das theozentrische Weltbild, wo er die Mitte ist und ich nach seinem Willen lebe und darin das Glück und die Vollendung meines Lebens finde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.